Worum Podcast. Alles rund um Werder. Mit Jan Siegert und Thomas Kuhlmann.
Und damit herzlich willkommen zu Folge 259. Und diese Folge haben wir Under Construction genannt, denn getreu dem Werder-Motto antizyklisch handeln, haben wir, zumindest in meiner subjektiven Wahrnehmung, eine deutlich verbesserte fußballerische Leistung gesehen am vergangenen Wochenende. Das Ergebnis dagegen war nicht so erfolgreich wie die Wochen davor. Aber als allererstes erst einmal ein schönes Hallo an meinen lieben Kumpel Thomas Kuhlmann. Siehst du das ähnlich oder kommst du zu grundsätzlich anderen Schlüssen?
Das war Folge 259 ja. Mit dem Fazit. Hallo Jan, hallo alle. Ja, nö, sehe ich eigentlich im Prinzip genauso. Mhm. Und ist ja irgendwie erstaunlich, dass sich der Großteil der Analysen sich halt irgendwie doch deckt. Ne, muss man sagen. So, ja. Und Under Construction vielleicht erstmal dazu, ne, zum Titelfinding. Fand ich ein bisschen schwierig. Am Ende hast du dann ja die Entscheidung getroffen, weil ich hatte so eine gewisse passiv-aggressive Grundhaltung bei den anderen Titeln.
Ja.
Lieber Null als Bull, hätte ich auch genommen. Ja. So, oder Fans and Cans. Hätte ich auch noch gehabt, weil, bevor wir zum Sportlichen kommen, können wir darüber vielleicht erstmal reden. Die Fanszenen in ganz Deutschland, ja, machen 12 Minuten Stimmungsboykott, nur RB Leipzig boykottiert die anderen Fans.
Ich würde sagen, da gehen die Uhren anders, ne?
Ey, Mann, da habe ich mich echt nochmal aufgeregt. Vielleicht können wir das erstmal kurz abräumen, bevor wir ins Sportliche kommen.
Oder? Adeln wir damit nicht zu sehr eine Fanszene, die ohnehin egaler nicht sein könnte?
Ja, Fanszene hast du diese Anführungszeichen mit den Fingern gesetzt, hoffentlich.
Ja, mit dickem Edding.
Wir können ja nochmal so kurz zusammenfassen. Ich denke, jeder hat es auch mitbekommen. Ja, die gesamte Bundesliga vor der Innenministerkonferenz mit den geplanten Sicherheitsverschärfungen, und ich hoffe, da waren die Finger zu sehen bei Sicherheit, macht Stimmungsboykott. Ja, alle Ultragruppen sprechen sich ab. Ja, verfeindete Fangruppen machen die Aktion zusammen. Nur RB Leipzig, ja, hält keine 3 Minuten durch und fängt dann an zu lärmen. Ja, also das ist wirklich Mittelfinger ins Gesicht der deutschen Fußballkultur. Und mehr muss man über diesen Haufen Plastikmüll auch nicht mehr wissen. Ja, entschuldige. Aber das muss dann nochmal eben raus.
Ja, das ist dann auch noch zusätzlich mit Öl befeuert aus einem Spielverlauf, der exakt diese Gefühle in mir hochkommen ließ, schon während der 90 Minuten, kann ich jetzt schon mal als Spoiler sagen, bevor wir dann tiefer eintauchen in das Spiel. Aber ja, Thomas, dies ist auch ein Safe Space für Emotionalitäten fernab des Fußballplatzes, beziehungsweise. Nee,
wirklich, meine Verachtung für RB Leipzig hat mehr Tradition als RB Leipzig.
Meine Verachtung für RB Leipzig hat am Wochenende nochmal, mir war nicht klar, dass ich sie noch hab steigern können, aber sie wurde nochmal gesteigert.
So, und ich rede jetzt wirklich gar nicht über den Spielverlauf, der emotional bei mir, glaube ich, so wenig
gemacht hat.
Also wirklich, was hat dieses Spiel jetzt mit mir gemacht und diese Niederlage eigentlich gar nichts? Ja, nur.
Nee, stimmt, das war bei mir auch so.
Gefühlsmäßig ist da nicht viel übrig geblieben, so, aber. Ja, also das hat mich schon wirklich in allem bestätigt, was ich an Schlechtem über dieses Konstrukt gedacht habe.
Ja. Und für diejenigen, die den Worum Podcast ausschließlich wegen unserer wunderschönen Stimmen hören, Werder hat am Wochenende 0-2 bei RB Leipzig verloren. mir ging es ähnlich, ohne jetzt en Detail in Taktik einzutauchen, kann man unterm Strich, glaube ich, wirklich sagen, das ist halt die Scheiße, wenn zusammengekaufte individuelle Qualität Spieler entscheidet.
Ja.
Das trifft es, glaube ich, dann sehr gut. Jetzt mal fernab von einer wirklich deutlich verbesserten fußballerischen Leistung in der zweiten Halbzeit, wenigstens bei Werder, muss man dann halt eben doch auch sagen, wie ein roter Faden zieht sich durch die Werder-Saison, finde ich zumindest, die chronische Ungefährlichkeit vor dem gegnerischen Kasten.
Also, du gleitest jetzt schon wieder ab in seriöse, inhaltsschwere
Du willst noch ein bisschen ranten, oder was?
Expertise. Nur noch ganz kurz. Ich möchte Hannes aus dem Werde-Fanclub grüßen, der nämlich da war und irgendwann während des Vorprogramms noch vor Anpfiff in die Pazzo-Gruppe schrieb, dass der Stadionsprecher von Leipzig jetzt auf seiner Liste der 5 schlimmsten Deutschen aller Zeiten steht.
Ja. Warum?
Weil der ist ja ganz schlimm, dieser Typ in diesem roten Anzug. Mit diesem roten Zylinder, der da
ach so.
Ja, so eine Hubba-Bubba veranstaltet. Also, auch das
der ist mir noch gar nicht untergekommen, bildlich. Ja. Klingt schlimm.
Okay. Ja, okay. Tim Tölke ist ein Künstlername.
Das hätte ich jetzt fast gedacht. So
ja. Okay, komm. Hören wir auf damit. Ja, mehr Klassenkampf dann zu Hause bei mir auf dem Gästeklo. Ja, ich sag mal so, um die Überleitung hinzukriegen zum Sportlichen. Mein persönliches Narrativ habe ich mir jetzt so zurechtgelegt, dass ich sage, wir haben dieses seelenlose Stück Plastik eigentlich nur benutzt. Ja, wir haben es nur benutzt, dieses seelenlose Stück, um uns spielerisch zu verbessern.
Ja,
was hältst du von der These?
Ja, das würde ich dann auch mit Freuden unterschreiben, mit feuchten Augen würde ich das unterschreiben, ja. Denn ja, das habe ich in der Tat genauso gesehen. Ja, muss man dann auch sagen, vor allem in der zweiten Halbzeit, die erste Halbzeit war dann doch
ja
so ein bisschen Kaninchen vor der Schlange mäßig, hatte ich so den Eindruck.
Ja.
Ne? Wobei man auch sagen muss, ich fand das auch in der ersten Halbzeit defensiv weitgehend in Ordnung.
Ey, tut mir leid so. Wollen wir gleich schon so einsteigen? Ne?
Genau. Ja.
Weil das fand ich nämlich auch einen super interessanten Gedanken. Ich habe mir danach die Pressekonferenz von Horst und Ole angeguckt, da direkt aus dem Brausekeller noch. So. Und Ole sagte, O-Ton, die erste Halbzeit war defensiv von seiner Mannschaft vielleicht die beste Saisonleistung.
Defensiv.
In der ersten Halbzeit.
Mhm.
Ja.
Hat er das noch ausgeführt, woran er das festgemacht hat?
Er hat es noch eingeschränkt mit zumindest zu Hause, Klammer zu. Also vielleicht, ich glaube, die haben auch 6-0 in Augsburg oder so. Ne? Ja, er hat das nämlich auch festgemacht und das ist vielleicht eine gute Brücke, weil mir das nämlich auch aufgefallen ist. Man sagt immer, erste Halbzeit war so schlecht und so. Wie gesagt, da gibt es einmal dieses Zitat von Ole. Er hat es ausgeführt damit, dass das genau das Gegenpressing war. Also er hat es nur auf seine Defensive bezogen, ne? Die beste Saisonleistung in der ersten Halbzeit. Meinte er, das ist genau das Gegenpressing gewesen, wie er sich das vorstellt und in absoluter Perfektion, im besten Tempo, mit der besten Raumaufteilung und so weiter. Sprich, er meinte genau das, was uns bei Werder gestört hat, nämlich auch als wir mal den Ball hatten, dass nichts nach vorne ging, dass wir ihn sofort wieder verloren haben. Ne? So, und das meinte Ole. Das hat er so gelobt, meinte er, beste Saisonleistung, das Gegenpressing seines Teams nach eigenem Ballverlust, den Ball und Werder überhaupt nicht in den Flow kommen zu lassen. Ja. Auf der anderen Seite muss man aber auch sagen, erste Halbzeit, und meintest du ja auch, auch unsere Defensivleistung, ich fand die auch richtig stark.
Ja.
Tut mir leid.
Ja, so. Das sehe ich auch so.
Ne? Und natürlich war Leipzig drückend überlegen und nach vorne ging nichts, aber wenn du mal nur unsere Defensivleistung siehst, dann hatten die, glaube ich, ein oder zwei Schüsse im 16er nur, der Rest waren Abschlüsse von draußen.
Die auch gefährlich waren, aber ja.
Die auch gefährlich waren, Stichwort individuelle Klasse und wie man dann ja auch bei Uedraogo dann gesehen hat, der kann ja scheinbar auch was, ja. Aber unser Defensivkonzept hat auch erstmal funktioniert, nämlich dass wir es geschafft haben, erste Halbzeit zu null, gut mit ein bisschen Glück und Mio Backhaus, aber wir haben sie aus dem 16er raushalten können.
Ja. Ja, und das wirkte halt diszipliniert und es wirkte vor allem auch nach Plan, so, ne?
Ja.
Also es war ja nicht Harakiri zurechtmauern, sondern es war halt schon hatte halt schon System, so, ne? Mit einer Fünferreihe dann auch konsequent zu stehen und davor dann drei Leute zu haben und so. Das war halt schon sehr massiv.
Und deswegen wäre uns glaube ich noch viel positiver in Erinnerung, entschuldige nur den Einsatz, wenn wir auch mal nach vorne ein, zweimal vernünftig umgeschaltet.
Das wollte ich gerade sagen, ja.
Hätten, ne? Aber für mich hat sich dann vieles relativiert bei dieser Ole-Aussage, ne? Dass er seine eigene Abwehr und defensives Mittel so überragend fand. Beste Saison.
Wobei, da gehört allerdings auch zur Wahrheit, dass Ole Werner offensichtlich bislang noch nicht so viele Werder-Spiele diese Saison gesehen hat.
Ja.
Denn Ballverluste und Ungenauigkeiten im Spiel nach vorne ist auch in der Vergangenheit nicht immer wirklich auf das konsequente Pressing des Gegners zurückzuführen gewesen.
Das ist wahr, wobei man dann ja Anfang der zweiten Hälfte gesehen hat, ne, dass wir mit so ein paar kleinen Änderungen da auch schon gefährlich uns durchkombinieren können. Aber nur um nochmal die erste Halbzeit abzuschließen, ne, fand ich, dass man das sagen muss, dass das irgendwie 0-0 war, was irgendwie zu dem Zeitpunkt völlig okay war, weil beide, fand ich, defensiv geliefert haben.
Ich finde das halt eben auch ehrlich gesagt eine ganz wichtige Bestandsaufnahme oder eine Erkenntnis der ersten Halbzeit, eigentlich für das gesamte Spiel. Für mich ist es wirklich Stand, also Entwicklungsstand technisch, ne? Neuer Trainer im Sommer gekommen und neuer Kader und das muss sich halt alles neu finden in einem System und so. Ich finde es gerade auch von der Entwicklungsstufe her vollkommen ermutigend, ja, dass du sagen kannst, du hast hier gegen einen Tabellenzweiten in Topform auf Augenhöhe mitgehalten. Ja, das Spiel wird entschieden durch individuelle Klasse, okay. Ja, dafür ist der Kader, wer halt, weiß ich nicht, Fantastilliarden höher als unserer. Aber taktisch, kämpferisch, teilweise auch spielerisch, für mich auf Augenhöhe.
Ja, so. Und das fand ich nämlich auch, und dieses Wort hattest du mir schon geschrieben irgendwie vorgestern oder ne, nach dem Spiel irgendwie, ich fand es auf Augenhöhe und so, wo ich dann dachte, Moment mal, bisher war immer die Rede von Augenhöhe bei Wolfsburg, Heidenheim und Mainz.
Ja.
Ja, jetzt reden wir hier Augenhöhe Leipzig, aber es ja, es ist vielleicht ein bisschen too much zu sagen Augenhöhe, denn man muss natürlich schon sagen, die Niederlage alles in allem ist in Ordnung, auch wenn es anders hätte laufen können, das Spiel. Aber ich fand auch, muss ich wirklich sagen, da war eine Entwicklung drin. Ja,
ja, und Augenhöhe ist für mich halt nicht, dass wir das Spiel eigentlich hätten gewinnen müssen, sondern Augenhöhe bedeutet, dass du das gesamte Spiel über einfach immer eine Gelegenheit hattest, dran zu bleiben, auszugleichen, in Führung zu gehen, ja. Du hast das gesamte Spiel über nie das Gefühl gehabt, Leipzig muss nur einen Gang hochschalten. Das ist für mich Augenhöhe, weißt du, dass du halt mithalten kannst. Ja, das Spiel geht dann auch verdient, verloren, vielleicht 0-2 durch individuelle Klasse, aber eben nicht durch taktische Überlegenheit. Nicht durch kämpferische Überlegenheit, nicht durch fußballerische Überlegenheit, sondern weil sie Spieler haben, die einen guten Tag hatten. Uedraogo war einfach bockstark, also wirklich gemein. Und Diomandé war auch krass. Ja? Ja. So, und deswegen, ich kann, du hast es auch am Anfang gesagt und auch in Gesprächen vorher schon, ich kann komischerweise mit diesem 0-2 leben und auch gut leben, weil ich mir denke, ich zieh mir dann halt meine positiven Erkenntnisse raus.
Ja. Geht mir ganz genauso. Und wo wir gerade bei positiven Erkenntnissen sind, Mio Backhaus, der Kicker 11 des Tages. Möchte ich gleich nochmal bitte ein paar Sätze von dir hören, auch zu der Entwicklung in den letzten Wochen, wo man mal wieder gemerkt hat, irgendwie, man kann viel können, aber Fußballprofi ist auch das, was zwischen den Ohren stattfindet.
Ja.
So, ne? Also, wie ich das geliebt habe, dass er plötzlich seine Vorderleute anschreit. Fand ich das geil, ey.
Ja.
Ne? Und die auch wirklich gekuscht haben endlich. Also das positiv zu vermerken und dann, was ich äußerst positiv fand und unter anderem auch, weil sich damit eine Prediction von mir erfüllt hat, nämlich die Umstellung wieder auf Fünferkette.
Ja.
Ja, dass wir das auch drauf haben. Und ich hatte es vorher gesagt, dass das eigentlich, wenn ich Horst wäre, das taktische Mittel sein muss, die nicht in diese Halbräume, die immer bei einer Viererkette entstehen, mit ihren gefährlichen Außen, ne, mit Nusa und Diomond, da nicht reinstoßen zu lassen. Und das haben wir verhindert, indem wir eigentlich im Prinzip eine Dreierkette gespielt haben, hinten, und Grüll, einen linken Verteidiger, gegeben hat. Spätestens nach der gelben Karte für Friedel war dann klar, der kann da nicht alleine, ne? Ja. Wenn da noch einmal hinter ihm einer wegläuft dann, und der den festhält, dann spielen wir zu 10 weiter. Dass das so aufgegangen ist, fand ich gut, und dass wir da taktisch so flexibel reagieren konnten, fand ich auch gut.
Ja, also unterschreibe ich komplett. Das meine ich halt auch damit, ne, dass es halt eben in Sachen Entwicklungsstufe gemessen an der Zeit, die bislang ins Land gegangen ist, an welchem Punkt wir in der Saison sind und so, das für mich erstmal komplett fein ist. Ich habe jetzt irgendwo gelesen, Werder hat jetzt exakt so viele Punkte wie unter Ole Werner in der vergangenen Saison, wo wir bis zum Ende um Europa mitgespielt haben.
Ja.
Ne? Also das darf man dann ja auch nicht außer Acht lassen. Und nochmal, also ich Ich habe mich dazu entschieden, jetzt mir die klar positiven Sachen aus diesem Spiel herauszuziehen. Und dazu gehören für mich dann halt eben auch, muss man dann auch mal wieder sagen, wieder absolut unberechenbar die Aufstellung von Dorf Steffen. Aber da sind einfach auch einzelne Leistungen dabei gewesen, wo ich gedacht habe, okay, ja, darauf kann man total aufbauen. Und dazu gehört für mich neben der Abwehrreihe, die für mich einfach wirklich wieder gut funktioniert hat, auch die Personalwahl für den Rest des Spielfeldes. Zumindest wenn es darum geht, eben auch einen Beitrag zu leisten zu dieser defensiven Stabilität.
Ja,
Puertas konkret.
Nennen Sie Namen.
Ja,
nennen Sie
Namen. Also ich nenne Puertas, du hast bereits Gröll genannt. Also ich fand Gröll hat vielleicht, oder zumindest in meinen Augen, sein vielleicht stärkstes Defensivspiel für Werder gemacht gegen Leipzig. War sehr gebunden mit defensiven Aufgaben, aber hat die sehr diszipliniert und gut erledigt. So. Und ich fand ihn dieses Mal vor allem defensiv sehr bemerkenswert und gut. Ja. Und Puertas hatte ich irgendwo gelesen, zweikampfstärkster Spieler.
Ja.
Ne? Und ich habe zwar zwischenzeitlich gedacht, immer wenn er ins Sprintduell musste, habe ich gedacht so, oh Gott, was ist mit dem denn?
Hm. Ja, gut.
Aber robust, zweikampfstark und mit diesem, also und mit einem Auge, ja, dieser, wenn du, weiß nicht, ob du den erinnerst, den Pass of Stay.
Was heißt, ob du dich dran erinnerst? Da habe ich mir eine Fototapete draus gemacht.
Ja.
Wie gut war das denn? Und ich habe erst in der Zusammenfassung dann noch gesehen, der steht ja gar nicht kurz vor der Mittellinie und steckt ihn durch, sondern der steht ja tief in der eigenen Hälfte und überspielt mit diesem Pass auf Stay ja im Prinzip zwei Linien noch. Das
ja,
ist
und
ja
wird von
so
zwei
gut.
Leuten bedrängt. Ne? Er hat dann zwei Leute direkt um sich rum. Ja.
Und ich meine, und wenn noch einer sagt, Boniface ist nicht austrainiert, ne? Es gibt Spieler, die haben andere Stärken. Sag ich mal, das war natürlich ein Sprintduell, wo ich dachte,
Ja, das, gut, wollte ich gerade sagen, know your friends in diesem Falle, nicht know your enemy, sondern know your friends, weil, also, weder Stay noch Puertas würde ich persönlich in ein Sprintduell jeglicher Art schicken, ja, sondern da sollte der Pass dann eher in den Fuß kommen, was dann in diesem Fall zugegebenermaßen schwierig war.
Ja, gut, und trotzdem, ne, irgendwie drei schnelle Schritte, ein bisschen mehr Selbstvertrauen und dann hoffen, ich meine, das ist, glaube ich, auch Diomond, der ihn da verfolgt,
ja, genau.
Der zwar schneller ist, aber jetzt nicht der geschickteste Defensiv-Zweikämpfer. Also da hätte ich mir doch gewünscht, dass er in 16er kommt und irgendwie den Kontakt sucht, weißt
oder
du?
Diomond verteidigt so. Das mit der Hacke und zwar
ja.
Nothing but ball.
Ja, aber das darf doch nicht sein, ey, das ist ein 19-jähriger Außenstürmer, da kann nicht sein, dass sich Jens Day den Ball mit der Hacke abnehmen lässt.
Ja, das ist,
da muss er zumindest in den Zweikampf kommen und zumindest zu Boden gehen, wenn ich schon nicht zum Abschluss. Aber da kannst du dich doch bei so einem Rookie wie Diomond, vor allem defensiv, musst du dich doch als erfahrener Spieler in der Situation, musst du doch irgendwie dich da einhaken, fallen, auf jeden Fall mehr rausholen als das. Ne? Ja. Zumal dann ja im Gegenzug fast das 0-1 fällt.
Ja. Genau.
Wirklich ärgerlich.
Ja, wirklich ärgerlich. Und wir sind jetzt schon wieder so, haben uns heimlich weggeschlichen von Mio Backhaus, aber
ja,
weil wir auch jetzt gerade schon so ein bisschen in die zweite Halbzeit geslidet sind, Backhaus müssen wir noch einmal kurz hervorheben, weil da waren
zweimal gerne.
Ja, also da ist ja dieser eine Flachschuss von Uedraogo, das ist ja wirklich, das ist ja nichts weniger als Weltklasse. Richtig. Da die Hand noch dran zu kriegen und den Ball um den Pfosten zu lenken, ist einfach wirklich unfassbar gut.
Ja.
Wow. Ja. Und was du gesagt hast, ne, also von wegen Elf des Tages und anderes Selbstverständnis und so, das haben wir die Hoffnung und die Vermutung haben wir Anfang der Saison geäußert, ne, dass er genau das wird. Er war für uns so ein bisschen Blackbox, weil wir ihn wenig gesehen haben, aber die Vorschusslorbeeren, die er von Fander und so erhalten hat, haben ja die Hoffnung genährt, dass er schnell zu einem Leistungsträger wird. Das wird er in meinen Augen auch. Und für mich ist jetzt gerade wirklich eigentlich das Bezeichnendste, was mir da am meisten Hoffnung gibt, wie er halt eben mit dieser Hain-Nummer umgegangen ist.
Ja.
Ne? Dass Hain für ihn gespielt hat. Danach die Medien und so nach dem Bayern-Spiel gesagt haben, Alter, also Mio Backhaus sollte zusehen, dass er wiederkommt, weil sonst hat er echt ein Konkurrenzproblem mit einem Keeper wie Hain, der echt nicht locker lässt. Und erstens hat er das dann in den Interviews, bevor er wieder gespielt hat, so souverän wegmoderiert. Und zweitens hat er das ja komplett mit Leistung tot gemacht, das Thema.
Ja.
So. Und das ist halt, finde ich und glaube ich, ein sehr, sehr gutes Zeichen für einen Keeper.
Ja.
Weil er seitdem immer stärker wird, ne?
Ja, man sieht, dass er wächst so, ne? Ja. Auch als Charakter wächst so. Und man hat den Eindruck so, da ist jetzt irgendwie ein hochbegabter Junge, der jetzt auch sich in der Männergruppe, der angekommen ist.
Ja,
so,
genau.
Ne? Der jetzt einfach auch Herrenfußball spielt. Und er denkt halt gar nicht mehr drüber nach, wen schreie ich jetzt an und so, sondern es kommt halt einfach aus ihm raus, wie immer offen, wie in der A-Jugend, B-Jugend, C-Jugend, weißt du?
Ja.
So, er denkt nicht mehr drüber nach, er ist komplett fokussiert drin im Spiel und Teil des Ganzen so. Und das macht ihn, glaube ich, echt nochmal so eine Spur selbstbewusster. Und ja, dieser eine Flachschuss von Uwe Draogo ist so geil. Und auch dieses eine abgefälschte Ding, ich weiß gar nicht, war das Baumgartner, den Friedel mit dem Arsch erst richtig heiß macht.
Ja, genau.
Name den noch so meines
Sexvideos. Ja. Ja, genau.
Ne? Aber und den er dann hier wie die Berger, ne? Ja. Von aus der Frauennation.
In super Slow-Mo von der Linie kratzt.
Alter!
Fehlt noch die Titanic-Musik drunter. Aber ein weiterer Punkt, den ich noch auch hervorheben will, was du gesagt hast, ne, das ist halt auch ein Zeichen dafür, dass er seine Leute jetzt anschreit,
ja.
Zeigt halt auch, was sein Selbstverständnis ist.
Ja. Ja,
das ist nämlich, ey, ich bin mir schon im Klaren darüber, dass ich euch hier ein ums andere Mal gerade den Arsch gerettet habe. Also jetzt macht euch mal gerade. So.
Ja. Ja, geil. Liebe ich.
Ja. Ja. Ne? Kann ich auch,
ja,
kann
und
ich gut mitarbeiten. Ja.
Bitte?
Kann ich auch gut mitarbeiten, ja.
Ja. Ja, geil. Und wie gesagt, du hast die Torwart-Expertise. Ne?
Da müssen wir uns glaube ich momentan überhaupt keine Gedanken machen. Also sowieso generell. Defensiv sehe ich uns komplett.
Ja.
Gut aufgestellt. Weil du darfst ja auch nicht vergessen, wir spielen ja nach wie vor, also zumindest wenn wir denn dann in der Viererkette agieren, spielen wir nach wie vor mit Friedel auf links.
Ja, und so. Wir spielen mit einem 18-jährigen Talent und mit einem Neuzugang, der kein Deutsch kann, auf der rechten Seite.
Ja.
Und mit einem Abwehrchef jetzt mittlerweile, dessen Vertrag ausläuft und der ein halbes Jahr verletzt war.
Ja.
Also, ne, da
fürs Protokoll, du redest von Amos Pieper.
Ich rede von Amos ja. Pieper. Ja, und es ist halt auch, wie gesagt, ich meinte das ja eben schon, ne? Mich freut dann sowas, dass du die Grundordnung änderst als Reaktion auf den Gegner und es trotzdem funktioniert. Ne? So, ja. Puertas war halt so ein Faktor und auch das habe ich schon Anfang der Saison gesagt. Ey, der rückt immer weiter nach hinten. Ne?
Ja.
Jetzt
ja.
war der schon eindeutig, also wir waren ja in der Defensivformation im Prinzip mit einem 5-3-2 gespielt.
Ja.
Ja, wir sind anders als bei anderen Gegnern null angelaufen, sondern waren halt einfach nur daran interessiert, das Spiel langsam zu machen, die nicht ins Umschalten kommen zu lassen und möglichst lange auch selber den Ball zu haben.
Das war eigentlich fast ein 5-3-1-1, ne? Weil du ja eigentlich mit Top, also Top war ja wirklich einzige Spitze, allein auf weiter Flur, so.
Ja, teilweise in der Defensivformation waren die beiden dann so nebeneinander, aber ja auch erst an der Mittellinie, ne?
Ja.
Die erste Verteidigungswelle. Wenn man sich aber die Statistiken anguckt, ne, im Kicker, dann ist das auch komplett aufgegangen. Also wir haben 15 Torschüsse gehabt in Leipzig. Das ist ordentlich. Die hatten 22. Ja. 117 Kilometer Laufleistung, beide gleich. Und dann aber interessant, gespielte Pässe. Ne? Leipzig 519, Werder 479. Also fast gleich viel gespielte Pässe.
Ja.
Also das Interesse daran, selber nicht nur zu verteidigen und umzuschalten, sondern selber Ballbesitz zu haben bei so einem Gegner. Die Passquote sogar gleich auf. 88% Leipzig, 87% Werder. Das ist richtig, richtig gut für ein Auswärtsspiel.
Ja.
Ne? 11 Flanken haben wir gekriegt, Flankenquote 38% ist richtig gut. Also spielerisch, was die Genauigkeit angeht und so, ist das richtig gut aufgegangen. Klar, wenn du natürlich noch einen dritten Mann zentral hast in der Mitte, mehr Pässe, ne, mehr sichere Bälle, bessere Quote, bla bla bla, ist klar. Aber das Prinzip ist aufgegangen. Es ist so ein bisschen wie beim Basketball. Du musst dir überlegen, wenn dein Gegner so gut ist, dass du, dann weißt du kannst nicht alle gefährlichen Aktionen vom Gegner verhindern. Ja? Kannst du nicht. Dafür ist die individuelle Klasse zu hoch.
Genau.
Also musst du dir überlegen, welche Schüsse gibst du ihnen?
Ja.
Ja, so. Beim Basketball gerne genommen, ne? Du spielst gegen ein Team mit 2,30 Meter Centern, ja. Also stellst du natürlich den Korb zu und lässt irgendwie die Schwächeren von draußen Dreier werfen. Und wenn mal einer reinfällt, fällt halt mal einer rein.
Ja.
Aber so. Und so in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Du hast dieses 5-3-2 Defensivkonstrukt, damit du eben verhinderst, dass sie spielerisch in den Halbräumen über außen in den 16er reinkommen und dann querlegen und bla bla bla. Das ist aufgegangen. Also gibst du ihnen die Schüsse von draußen.
Ja, ich glaube, also
und man da kann war das dann auch, leider einer drin.
Man kann das auch aus einem, also von der anderen Seite aufziehen und genau dieses Prinzip halt auch nochmal verdeutlichen, nämlich indem du sagst, du kriegst eigentlich immer deine Chancen, egal ob du jetzt eine Mannschaft wie Werder Bremen bist oder eine Mannschaft wie Leipzig bist. Es gibt immer in 90 Minuten einfach Szenen, wo du die Möglichkeit hast, letzten Endes von dem individuellen Fehler des Gegners zu profitieren, ne? Es gibt
als
zwei Faktoren.
Werder jetzt oder als Leipzig?
Sowohl als auch.
Ja, okay.
Ja? Es gibt zwei Faktoren. Das eine ist, wie viele von diesen Situationen lässt du zu? Da ist Werder mittlerweile wirklich gut geworden, weil sie relativ wenig zulassen.
Richtig,
der entscheidende Faktor in diesem Spiel ist aber, wie viele dieser weniger gewordenen Szenen nutzt du? Und da ist Werder nach wie vor nicht gut und Leipzig ist aufgrund der individuellen Stärke da einfach besser. Klassisches Beispiel 2-0 Schlager. Ja.
Ja.
Das ist der einzige, in meinen Augen der einzige wirklich gravierende individuelle Fehler, den Werder macht. Ne, dass sie Schlager im Infight in der 85. Im 16er einen Ball mit dem Rücken zum Tor annehmen, wegspringen lassen und er keinen Druck kriegt.
Ja, nochmal ganz kurz rekapitulieren. Ecke, glaube ich.
Genau, ne? Ist eine Ecke.
Ecke,
kommt
dann
in den
gewinnt
Fünfer.
Irgendwie, glaube ich, Orban oder so das Kopfballduell.
Genau.
Und dann nimmt ihn Schlager mit dem Rücken so 8 Meter vom Tor oder so, ne? Mit dem Rücken zum Tor an und hat aber Pieper hinter sich, der ihn verteidigt.
Genau, und Pieper bleibt aber weg. Du siehst halt, dass Schlager sich, also er nimmt den Ball an, der Ball springt Schlager einen Ticken zu weit weg und er löst sich mit 1-2 Schritten von Pieper und Pieper geht nicht mit, sondern entscheidet sich für den Schussblock. Das Problem ist, Pieper weiß nicht, dass Schlager Linksfuß ist. Und orientiert sich mit dem ersten Schritt in Richtung des Elfmeterpunkts, während Schlager sich in die andere Richtung dreht und dadurch freie Schussbahn hat.
Ah, okay, weil Pieper ist ja sogar noch dran, der fälscht ihn ja sogar noch leicht ab, ne?
Aber das weiß ich.
Ja.
Nee, ich glaube nicht.
Ja, ich meine ja, guck's dir nochmal an, aber so oder so. Ja, ey, das macht Sinn. Ist der Fehler sozusagen, dass Pieper das Gewicht verlagert, weil er denkt,
der dreht sich auf rechts.
Ja, ne? Ach so.
Er dreht sich auf rechts und macht den Schritt in Richtung Elfmeterpunkt anstatt in Richtung 16er Eck.
Ja, verstehe.
Um die Schussbahn zuzustellen. Und ich gebe dir Brief und Siegel drauf, weil Schlager ist, glaube ich, weiß ich nicht, 90 Sekunden vorher eingewechselt worden. Ne? Hätte Pieper nur 1-2 Infights mit ihm im regulären Spiel gehabt, in dem er feststellt, aha, Linksfuß, hätte er das auch anders verteidigt, diese Szene.
Okay. Ja.
Also ist eine steile These, aber so sind ja Profi-Verteidiger mittlerweile drauf,
ja,
dass sie halt eben sich relativ schnell merken, okay, welcher Spieler hat welchen starken Fuß und welchen Passweg und welche Schussbahn muss ich zustellen.
Ja.
So. Und achte mal drauf, es gibt eine sehr, sehr gute Zeitlupeneinstellung, wo man sieht, dass der Ball wegspringt, Schlager, und Schlager sich weg vom Tor bewegt auf den Ball zu und in dem Moment macht Pieper den Schritt raus, aber eben nicht auf seinen linken Schussfuß, sondern auf seinen rechten Schussfuß und Schlager dreht sich in die andere Richtung und dadurch macht sich diese Lücke auf, dass er ihn ins kurze Eck schießen kann.
Ah, okay, ja. Ja, blödes Tor irgendwie.
Ja, ärgerlich.
Individueller Fehler, genau, ja, das. Aber es ist natürlich auch schon mit spitzem Bleistift, ne? Davon
und das ist auch individuelle Fehler. Klasse. Also das darauf will ich ja eigentlich hinaus, ne? Weil solche Fehler passieren dir immer. Wenn du diese Fehler auf ein Minimum reduzieren kannst, ja, dann erhöhst du deine Chance signifikant, so ein Spiel erfolgreich zu bestreiten. Wenn du gegen eine Mannschaft spielst, die einfach eine deutlich höhere individuelle Klasse hast, läufst du halt Gefahr, dass die wenigen Szenen, die du zulässt, immer noch bestraft werden.
Ja.
So, und wenn du das halt nicht kontern kannst, dadurch, dass du halt eben in den wenigen Szenen, die du bekommst, auch mal irgendwie Nadelstich setzt, dann geht ein Spiel halt so aus. Wobei man auch sagen muss, ne, das Tor von Keke Top ist halt auch wieder ein Sekundenbruchteil.
Ja.
So, und dann läuft das Spiel auch anders, wenn du den Ausgleich machst.
Richtig.
So, und
oder
deswegen,
wie gesagt,
ja.
Wenn Stay ne, ja, durchgeht genau. Und ne, irgendwie
ja. Ja, oder
im Idealfall das Foul zieht und die vielleicht noch eine rote Karte kriegen sogar.
Ja, oder Schmiedi mal einen seiner guten Gelegenheiten mal platzierter bringt und nicht einfach auf Kopfhöhe von Gulaschi. So.
Ja.
Ja, also wir haben ja Chancen gehabt und das zeigt sich auch in der Statistik, die du gerade zitiert hast.
Ja.
15 Torschüsse, so.
15 Torschüsse und wie gesagt auch, warte mal, das wollte ich eben noch sagen, gespielte Pässe, hatte ich ja gesagt, das finde ich immer einen wichtigen Wert und auch wie viele davon angekommen sind. Ballbesitz 52-48%. Also
ja.
Da kann man wirklich schon sagen,
Augenhöhe.
Ne, da können wir zufriedener sein, als es ein 0-2 irgendwie erstmal erscheinen lässt.
Ja.
Ich glaube sogar, das erste Tor von Uwe Draogo, das ist nicht mal ein individueller Fehler. Weil, also, kann man sagen, ist irgendwie, die sind da nicht dicht genug dran, irgendwie Linen und Puertas, ja. Auf der anderen Seite meinte ich ja eben, welche Schüsse gibst du ihnen?
Ja, genau.
Wenn die natürlich zwei schnelle Schritte drauf zumachen, dann steckt Uwe Draogo ihnen den Ball durch die Beine oder legt ihn raus irgendwie, weil ein Raum aufgeht und da läuft irgendwie Nusa rein oder so. Das heißt, das ist ja jetzt nicht irgendwie Schlafmützigkeit, da einen halben Meter wegzubleiben, sondern
individuelle,
es geht ja darum,
Qualität.
Exakt, ne? Und also wie viele Spieler in der Bundesliga legen sich den auf links und knattern den da oben rein?
Ja, und Uwe Draogo macht von den Schüssen, macht Uwe Draogo auch maximal 3 von 10.
Ja.
Ja, also, und das ist schon optimal. Also er ist in einer guten Form und so.
Ja, allerdings fällt er jetzt mit Muskelfaserriss erstmal ein paar Wochen aus, der Uwe Draogo.
Karma is a bitch.
Ja, mein Lieber, waren wir bei den Tipps eigentlich? Entschuldige.
Ich hatte Niederlage getippt, auch mit 2 Toren Unterschied, aber ich hab gehofft und gedacht, dass wir ein Tor machen.
Ja, richtig. Und mich hattest du in so ein 2-2 reingelockt irgendwie.
Genau.
Punkt geht an dich, dafür verbuche ich für mich die Prediction mit der 3er-5er-Kette.
Ja. Ja, das war auch deutlich, deutlich konsequenter, als ich das vermutet hatte mit der 5er-Kette. Deswegen, ja, Kudos.
Was nehmen wir mit für Köln?
Ja, ich muss dir sagen, die zweite Halbzeit, das ist für mich so der bleibende Eindruck, die zweite Halbzeit macht mir Bock auf Köln.
Ja.
Köln hat jetzt gerade ein vogelwildes Spiel gegen Frankfurt 3-4 verloren. Also da dürfen wir defensiv, glaube ich, da dürfen wir nicht zu sorglos sein. Aber die Defensive macht mir bei uns ehrlicherweise keine Sorgen. Und ich fand es fußballerisch teilweise, was Staffetten angeht gegen Leipzig, überraschend gut an vielen Punkten, weil da immer flüssigere Kombinationen dabei waren, die Laufwege jetzt klarer erkennbar waren. Also es war das erste Mal ein Spiel, dass ich wirklich 5-6 Mal auch sehen konnte, was jetzt als nächstes passiert. Also wo geht er lang? Welchen Pass spielt er? Was wird die Klatsch und G-Strategie sein?
Richtig.
Und das macht mir Hoffnung. Jetzt geht's halt wirklich dann in erster Linie darum, dass wir vorne gefährlicher noch werden. Und ich glaube, da ist die Chance momentan vor der Ostkurve oder vor dem Weserstadion generell einfach größer, weil sie Bock drauf haben.
So. Ja, und wie gesagt, wieder komplett anderes Setting.
Ja.
Ne? Und man kann halt auch, und das vielleicht nochmal so ganz allgemein, ne? Man kann nicht sagen, geil, wir stehen hinten total stabil, lassen nichts zu, das ist erstmal Prio 1 und sich dann beschweren, dass vorne nicht Harlem Globetrotters ist.
Ja.
Ja? Das eine bedingt das andere. Wenn du defensiv gut stehst, bedeutet das, du rennst nicht mit allen Leuten nach vorne, um hinten keine Räume zu öffnen. Und wenn du halt mit vorne mit weniger Leuten bist, dann kannst du auch weniger hübsch spielen. Das ist ganz einfach.
Ja. Ne?
Wenn du vorne 3-6 stehst, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du da nicht mit dem Fallrückzieher das Tor machst am Ende, ist relativ hoch. Ja? So, dafür ist hinten, wenn du 6-3 stehst, die Wahrscheinlichkeit recht hoch, dass du auch keinen reinkriegst. So, und um diese Balance geht es ja, ne, die wir jetzt austarieren müssen. Ne?
Ja.
Und Leipzig war ganz klar schon Aufstellung 5-3-2, Ausrichtung, Puertas und so weiter, Ballbesitz, Tempo rausnehmen. Ganz klar, wir wissen, ne, wir spielen da gegen eine individuell starke Truppe. Wir Prio 1 ist hinten dicht machen, ja, und Ball halten.
Ja.
So. Das ist natürlich gegen Köln eine ganz andere Ausgangssituation.
Ja, das glaube ich auch. Und ich nochmal, also ich glaube, dass du dass das Spiel, so bescheuert das klingt, ne, aber das haben die Interviews nach dem Spiel gegen Leipzig auch gezeigt, ne? Die zweite Halbzeit Leipzig wird bei uns deutlich mehr für den Kopf als gegen den Kopf gemacht haben.
Sehr gut. So. Den Eindruck hatte ich auch beim Lesen und Hören von so Nachberichten, dass es hieß, auch Stimmung in der Kabine Leipzig richtig gut.
Ja.
Alle sehen, alle haben da was Positives. Also Team sogar noch mehr als Trainer, was so die öffentlichen Äußerungen, auch was Romano Schmid danach gesagt hat in den Interviews. Ja, da können wir wahnsinnig viel rausziehen. War eine richtig gute Leistung, spielerisch das Beste diese Saison und so weiter. Also ich glaube auch, das ist eher under construction das Positive als under construction verloren.
Ja. Und Steffen sagte das in irgendeinem Kontext auch, ne? Steffen sagte halt, ey, gerade auch mit Blick, weil der ja immer wieder angesprochen wird auf Werder Sturm ist so ungefährlich und Boniface und Top bislang null Tore und so, ne? Der meinte halt auf der anderen Seite auch, ey, warten Sie mal ab, bei beiden muss nur mal einer reinfallen.
Ja.
Und dann kriegen die sofort ein anderes Selbstverständnis. Und er meinte, er ist total zuversichtlich, dass denen das gelingt. Mich würde es freuen, wenn es eher früher als später passiert, aber da bin ich bei ihm, ne? Weil du hast es bei Top auch gesehen, das Tor, das Top macht, was dann abseits war. Das sind ja seine Szenen. Ja, das sind genau seine Szenen. Und du merkst, dass er in diese Szenen auch automatisch kommt, wenn Werder mit einem offensiveren Gedanken Fußball spielt. Ja. So, und das war halt in der zweiten Halbzeit so, ne? Da ist er dann nicht derjenige, der ausschließlich dafür da ist, den langen Hafer irgendwie festzumachen und dann zu warten, bis alle nachrücken, sondern das sind die Szenen, wo wir mit 3-4 Mann in den Kombinationsfußball in der Offensive kommen, wo er am zweiten Pfosten lauern kann, um den Ball über die Linie zu drücken. Ja. So, und deswegen, da bin ich mir sicher. Und wenn wir dann irgendwann, toi toi toi, spätestens in der Rückrunde auch einen austrainierten Boniface haben, der dann auch mal 70 Minuten und nicht nur 25 Minuten Vollgas gehen kann, dann wird das, glaube ich, nochmal anders.
Ja, könnte jetzt schon passieren. Jan, ich muss ganz kurz unterbrechen.
Ja, okay, dann machen wir kurz eine Jeopardy-Pause und den Rest frühstücken wir dann danach noch ab. Ist ja nicht mehr lang.
Machen wir, bis gleich.
Bis gleich, ciao.
So, da war ich doch nur mal kurz am Bütchen, ne? Wie wir früher in Köln gesagt haben. Entschuldigung für die Unterbrechung, das war Jeopardy. Man kenne uns, man helfe uns. Ah, mein Freund, ich dachte eben, als wir uns verabredet haben, dass wir jetzt wieder beide Zeit haben, hier und noch den Köln-Part kurz besprechen können, habe ich ja, glaube ich, irgendwie so zu Anfang so passiv-aggressiv Leipzig in Grund und Boden gerantet.
Ja, und womit?
Ja, mit Recht.
Ja, genau.
Wobei ich gar nicht,
darauf wollte ich doch hinaus.
Gar nicht die Menschen meinte, sondern diese komische Konstruktion, die sich da, diese Stadt als Geisel genommen hat. Lange Rede, kurzer Sinn. Reden wir über Köln und da haben wir eigentlich gute Erinnerungen, oder?
Ich persönlich nur gute Erinnerungen. Ist allerdings mittlerweile, da kriege ich jetzt dann auch wieder einen Nervenzusammenbruch, mittlerweile auch schon wieder über 22 Jahre her, aber ich für mein Leben kann sagen, mit einer der besten Sommer, die ich je in meinem Leben hatte. Und das war nicht zuletzt auch deine Schuld, mein Freund.
Meine Schuld oder
dein Verdienst vielleicht auch.
Dankeschön. Danke, dass ich dabei sein
durfte. Genau. Ja, gern geschehen.
So viel Bromance muss erlaubt sein. Aber jetzt sprechen wir über das anstehende Heimspiel, oder? Irgendwie, was ich ja ganz ungewöhnlich finde, nach diesen ganzen langen Warteunterbrechungen zwischen den Werder-Spielen, Länderspielpause und so, kommt das jetzt so schnell irgendwie gefühlt.
Bist du gar nicht gewöhnt, oder was?
Ja, irgendwie, oder? Also es ist ja schön und ich lasse mich da gerne mitreißen und hop on, hop off. Ja. Aber heute ist Mittwoch und wir spielen ja Samstagnachmittag 15:30.
Jawohl, endlich wieder Weserstadion. Gefühlt, ich bin ja wieder da. Ich war ewig nicht mehr da. Das letzte Mal warst du für mich da.
Stimmt, ja. Vielen Dank dafür nochmal.
Sehr gerne.
Du bist da mit Jensen auch?
Genau.
Beste Grüße. Du hattest ja auch bei Blue Sky aufgerufen, wer noch ein Ticket fürs Nordderby
hat. Zwei, ja genau, ich bräuchte zwei, aber es ist von der besten Bubble der Welt aller Zeiten massig und massiv geteilt worden. Alleine gemeldet hat sich bislang noch niemand. Leute, lass mich nicht hängen.
Das Problem sind die Tickets und nicht die beste Bubble der Welt.
Das glaube ich allerdings auch, ja.
Zeiten. So, und damit ist auch nochmal da die Liebeserklärung rausgegangen. An alle, die sie verdienen, vielen Dank, dass ihr uns wieder zuhört. Ja. So, Samstag 15.30 Uhr gegen Köln. Und ja, wir sprachen viel über Augenhöhe, dies, das. Wenn man auf die Tabelle guckt, mehr Augenhöhe geht eigentlich nicht als jetzt. Diese Partie, ja, hätte man jetzt vielleicht vor der Saison jetzt auch nicht so erwartet, dass ja wir so im Prinzip Werder und Aufsteiger Köln sozusagen der Anker, also die absolute Mitte der Bundesliga-Tabelle sind.
Ja, die Kölner machen halt so, keine Ahnung, dass Werder Bremen Neuauflage nach Aufstieg, ne? Für Furore sorgen, ja, guten Fußball spielen, teilweise vogelwilde Spiele abliefern, aber nicht zuletzt auch offensiv immer wieder ein Ausrufezeichen setzen.
Ja, hast du, ich fand auch, man kann irgendwie so leichte Erinnerungen hatte ich auch. Ja. Man muss ja sagen, Köln mag ich grundsätzlich, den Trainer Kwasniok eher grundsätzlich nicht.
Ja, willkommen im Club.
So, auch da bin ich wahrscheinlich nicht alleine und ich weiß auch nicht, ob das jetzt alles so gerechtfertigt ist, aber so ein bisschen habe ich auch das Recht darauf, nach dem ersten Eindruck zu entscheiden, nö, ja. Dich finde ich nicht gut. Ja. Aber man muss ja sagen, für einen Aufsteiger leider geil, was die machen.
Ja, machen sie gut, ne, und haben halt eben dann vor allem auch gut. Also ich bin ja nach wie vor fest davon überzeugt, dass diese Transfersperre, den die hatten, wegen dieses Jugendspielertransfers vor, weiß ich nicht, 3 Jahren oder so. Mhm. Da durften sie ja, glaube ich, die letzten 2 Transferphasen, also nichts machen. Also quasi letzten Winter und letzten Sommer durften sie, glaube ich, nicht.
Ja. Und keine neuen Spieler verpflichten, ne? Das war eine Auflage, glaube ich, als sozusagen als Strafe dafür, dass Köln irgendwie vor ein paar Jahren widerrechtlich versucht hat, irgendeinen slowenischen,
ich meine, dass das sogar
14-jährigen
hat.
Jungen ja. zu verpflichten. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Während der Aufstiegssaison dann in die erste Liga gekommen und die ganze Zeit dieser Club mit einer Transfersperre belegt, was die Sache bestimmt nicht einfacher gemacht hat für die.
Ja, genau. Und das ist, glaube ich, der springende Punkt. Das ist wie damals als kleiner Junge, ja, wenn deine Eltern dir für 6 Wochen lang verboten haben, dein Taschengeld auszugeben, ja, um dir beizubringen, wie man vernünftig spart. Jetzt durften sie das Geld auf dem Transfermarkt über 2 Transferfenster nicht investieren und hatten auf einmal irgendwie einen Arsch voll Geld im letzten Sommer und haben das auch vernünftig investiert, kann man sagen. So, da waren ein paar gute Verpflichtungen bei, alle auch so mehrfach in der Größenordnung, in denen Werder sich bewegt hat. Dann haben sie mit El Mala auch noch einen aus dem Nachwuchs hochgezogen, der komplett eingeschlagen ist. Also das gucke ich mir gerne an. Bestes Beispiel, so einer wie Florian Kainz, der da im Aufstiegsjahr noch wirklich Leistungsträger war, sitzt mittlerweile nur noch auf der Bank. Oder habe ich das falsch beobachtet?
Nee, hast du richtig beobachtet, zumindest die meiste Zeit. Ne? Ja. Also selbst Köln variiert auch mit den Startaufstellungen. Habe ich mir jetzt noch mal angeguckt, wie die letzten Wochen, mit welchen verschiedenen Teams die da jeweils gestartet sind. Da ist schon eine gewisse Variation drin. Ja, und genau das, was du meinst, ne, habe ich auch so empfunden, dass die sehr, also das Beste aus dieser Sperre oder aus dieser Transferverbot gemacht haben. Mhm. Ne? Denn auch noch ein wichtiger Faktor, sie haben halt auch diese Talente wie El Mala hochgezogen und eingebaut. Ja, genau. Und wie gesagt, der Typ jetzt, glaube ich, auch das erste Mal bei der Nazio dabei gewesen, hat, glaube ich, ist auch irgendwie 18 oder so, ne? Hat 7 Scorer schon, 4 Tore, 3 Vorlagen und ist häufig auch nur Joker. Also eine absolute Waffe. Ja. Der Typ, ne? Und vielleicht so, ja, wie so Koulibaly oder Backhaus halt einfach in der Liga irgendwie so ein Frischling, so ein großer Junge, der aber wahnsinnig gut performt und richtig Lust auf mehr macht. Ja, und sie haben halt auch so Leute wie Martel und so halten können. Ja. Ne? Der da ja eine ganz zentrale Rolle spielt mittlerweile. Haben dann Skandinavier viel eingekauft, Johannesson, Sebulonsson, Lund und so, die totale Stabilität und Seriosität geben diesem Team, finde ich, sodass du gar nicht merkst, dass die letztes Jahr noch zweite Liga waren.
Ja.
Und dann haben die es irgendwie ja geschafft, so gescheiterte, woanders gescheiterte Spieler zum Explodieren zu bringen.
Ja, ja, ja. Auf wen beziehst du das konkret?
Bülter.
Ja. Ja, ja, wobei Bülter hat uns auch im Hoffenheim-Trikot schon echt genervt, der Arsch.
Das stimmt, aber so unangefochtener Stammspieler und Leistungsträger, den Durchbruch hat er jetzt erst in Köln.
Aber ist jetzt auch nur reingekommen gegen Frankfurt, ne? Da hat Ache gespielt vorne.
Ja gut, okay, aber das meinte ich ja, dass da variieren die, ne? Ja. Und Ache halt einfach ein anderer Stürmertyp, aber Bülter liefert ab, ja, ne? Hat auch schon 6 Scorerpunkte. Dann nenne ich nochmal als Beispiel Kaminski, ein Offensivspieler, der bei Wolfsburg 2-3 Jahre ja schon in die Schublade gescheitertes Talent einsortiert wurde und nie irgendwas gerissen hat, ist da jetzt mittlerweile ein richtig wichtiger Faktor.
Ja.
Ist der beste Vorbereiter bei Köln. Interessante Statistik. Hat 19 Torschussvorlagen schon. Sind zwar, glaube ich, nur 2 oder 3 Tore, wirkliche Assists dann draus entstanden, aber an solchen Statistiken kann man halt ablesen, welchen Impact der da plötzlich hat. Und war halt in Wolfsburg vorher absoluter Mitläufer. Dann ein Name noch, Waldschmidt. Auch so ein Typ.
Ja.
Ne? Der da plötzlich funktioniert.
Ja, aber auch Heinz eher schlecht
kann man
als recht,
alle noch
oder?
Nennen. Ne?
Waldschmidt, also zumindest, der hat jetzt gerade wieder getroffen, aber Stammspieler ist der da nicht und war ja immer the big promise und hat das nie erfüllen können, ne?
Das stimmt, ja, ne? Hatte, glaube ich, die Zweitligasaison, da war er ein größerer, ja, Faktor. Ja. So oder so muss man ja trotzdem attestieren,
ja. Ja, ja,
dass auch ein Herr Kwasniok da scheinbar ein gewisses Händchen hat für Profis und wie er sie am besten, also wo er sie einbaut und wie er sie einsetzt und da halt eine Menge rausholt aus diesen,
ja,
Spielern, muss man sagen, oder?
Ja, das würde ich jetzt einfach mal pauschal auch behaupten, aber Kwasniok ist ja ohnehin bekannt als einer, der, ja, wie sagt man, Riesenmotivator ist, kann man, glaube ich, ohne Umschweife so behaupten, ne?
Ja.
Und der hat die Mannschaft jetzt im Sommer übernommen, das heißt, also er hat sie quasi nach dem Aufstieg übernommen und dann lebt die Truppe natürlich, war bei Werder ja auch so, dann lebt die Truppe natürlich auch von dieser Euphorie, endlich wieder oben zu spielen, ne? Und das trägt sie halt mindestens durch die Hinrunde, wenn nicht sogar durch die gesamte Saison. Und das sieht man auch und das gepaart mit den Faktoren, die wir gerade genannt haben, dass halt eben Transfers funktionieren, beziehungsweise auch Spieler, die hochgezogen wurden, funktionieren, das lässt sich schon gut an und ich würde auch behaupten, in Köln dürften 99% aller Anhänger und Offiziellen zufrieden sein mit der Art und Weise, wie das jetzt bislang gelaufen ist.
Ja, davon gehe ich aus. Ja. Ne, Köln dann eher ins Überschwängliche,
ja,
rein, ne, als ins kaputt reden.
Ja,
wie gesagt, gucken wir auf die Tabelle. Ne? Das ist wirklich interessant und ich habe mich da zu dem Begriff Hop-on, Hop-off-Duell hinreißen lassen, eben im bilateralen privaten Austausch. Wenn man auf die Tabelle guckt, Werder Bremen 15 Punkte, Platz 9, ja, was unabhängig vom nächsten Spiel, richtig gute Bilanz ist nach 11 Spieltagen,
ja,
unter den Umständen. Ne? Wie gesagt, wir ja auch mit neuem Trainer, wie ich gehört habe, und so weiter und so weiter. Viele Verletzte. Können wir total zufrieden sein, 15 Punkte. Hinter uns, Platz 10 mit 14 Punkten, steht der erste FC Köln.
Ja.
Ja, mit einem deutlich besseren Torverhältnis auch noch, was auch schon für eine gewisse Qualität spricht.
Ja.
20-19, also 20 Tore geschossen. Werder Bremen hat 15 Tore geschossen.
Mhm.
Und 20 Tore auch, damit hat Köln mehr erzielt als Borussia Dortmund zum Beispiel, die erst 19 haben.
Ja.
Stuttgart hat 20 Tore, Leipzig hat auch erst 22. Also wir spielen da auch nicht gegen eine Truppe, die sich hinten reinstellt und dann versucht, wie Darmstadt oder Heidenheim, den Klassenerhalt mit Beton anrühren klar zu machen, sondern die wollen auch Fußball spielen.
Ja, ich habe mal nachgeschaut. Sie haben allerdings jetzt ihre Bilanz ist jetzt durchwachsen, ne? Also das muss man schon sagen. Die haben, glaube ich, in den letzten 5 Spielen haben sie noch einmal gewonnen gegen HSV.
Ja. Richtig, ich habe mir hier nochmal rausgesucht, die letzten 10 Spiele von Köln. Ja. 2 Siege, 2 Unentschieden, 6 Niederlagen. Mhm. Klingt erstmal nicht gut, aber diese 6 Niederlagen waren, ne, jetzt 3-4 zu Hause gegen Frankfurt. Das Spiel habe ich gesehen, ey, gut, ist ein Heimspiel, Müngersdorfer Stadion ist immer noch was anderes, ne? Aber Hut ab, ey, die kommen nochmal zurück von 1-4. Ja. Und Frankfurt war schon beeindruckt. Dann Niederlage in Gladbach davor, rheinisches Derby, Gladbach in ihrem Spiel schlechthin nach Trainerwechsel und Befreiung, kann man auch mal 3-1 verlieren auswärts. Und die anderen Niederlagen von Köln in den letzten 10 Spielen waren Bayern, Dortmund, Stuttgart, Leipzig.
Ja. Und dann also war aber auch ein Unentschieden gegen Augsburg dabei und ja gut, ein Auswärtssieg bei Hoffenheim, das ist ehrlicherweise für mich noch das größte Ausrufezeichen. Aber ja. Also sei es wie es ist, da kommt jetzt nun, klang jetzt gerade so ein bisschen so, ne, da kommt jetzt nun auch keine Übertruppe. So.
Nee, und das ja, aber auch nicht
Laufkundschaft.
Exakt, ja. Ne? Denn auch wenn jetzt die letzten Spiele so eine leicht negative Tendenz ausweisen, wie gesagt, ne, was ich immer sage, gegen wen spielt man und wann in der Saison spielt man gegen die? Ne? Ja. Und die haben jetzt wirklich, wie gesagt, das sind die von den 6 Niederlagen, die sie jetzt hatten in den letzten 10 Spielen, waren 4 oder 5 Top-Teams. Also, ne, ich kann nur sagen, Vorsicht, das ist jetzt nicht, ne, Höhenflug ist durch von einem Aufsteiger und jetzt, keine Laufkundschaft.
Ja, aber den Eindruck habe ich auch nicht. Also ich habe auch nicht den Eindruck, dass Werder eine Mannschaft ist, die dazu tendiert zu sagen, ja, auch jetzt hier. Ne? Also andersrum wird ja auch ein Schuh draus. Wir haben unter Horst Steffen endlich mal wieder, und darauf kann man sich dann vielleicht jetzt auch langsam mal dran hochziehen, motivationstechnisch, endlich wieder eine Heimmacht. Mhm. Ne? Wir haben jetzt die letzten Heimspiele alle gewonnen. Wir fangen praktisch keine Gegentore mehr zu Hause. So war es zumindest die letzten Spiele. Und deswegen würde ich jetzt sagen, bring 'em on. Also jetzt kommen wir wieder in die Phase, wo man sagt, okay, das sind dann Spiele, die entscheidest du in der Tagesform. Und die ist bei Werder jetzt nach dem Leipzig-Spiel, finde ich, kann man konstituieren, ja, das passt.
So. Ja, wie gesagt, vor allem, ne, ich meinte ja, wir haben dieses seelenlose Stück Plastik einfach nur benutzt, um uns selber geiler zu fühlen. Ne? Weil man soll ja auch Sicherheit gewinnen und Motivation aus dem Heavy Setting rausziehen.
Ja, verstehe.
Ne? Um dann Köln flach zu legen.
Ja, verstehst du? Ja, verstehe.
Aber ich glaube, wie gesagt, komplett anderes Setting wieder. Wir werden nicht wie in Leipzig über Defensive und Ball halten und so. Das wird uns hier nicht helfen, sondern was jetzt gefragt ist gegen Köln, ist genau das, wo wir vielleicht ein bisschen Selbstvertrauen rausgezogen haben aus der zweiten Halbzeit Leipzig. Wir sind spielerisch gefragt, mehr denn je in diesem Spiel. Noch mehr als gegen Wolfsburg, wo wir das ja auch schon meinten. Ne? Jetzt ist wirklich Showtime für mehr als gut stehen und gut verteidigen. Ne?
Ja.
Köln ist ein Gegner, wo wir ja jetzt vielleicht auch sagen können, jetzt wollen wir auch mal was sehen.
Wir haben es in der Vergangenheit auch häufig schon festgestellt, während Ole Werner eigentlich jemand war, bei dem, also da musste seiner Stammelf, musste schon ein Bein abfallen, bevor der da irgendwie rausrotiert hat. Horst Steffen ist dann wirklich jemand, das ist zumindest der Eindruck, den wir bislang jetzt ja dann erlangen konnten, der wirklich knallhart nach gegnerischer Ausrichtung aufstellt, ne? Und da sehr, sehr flexibel ist im Angange. Deswegen, vielleicht ist es jetzt auch eine gute Gelegenheit, einmal auf Rate die Aufstellung zu schwenken, denn oder hast du noch was Grundsätzliches, was du zu Köln sagen willst? Kölle!
Nee, komm, lass uns gerade die Aufstellung, wir wollen es ja jetzt auch nicht künstlich in die Länge ziehen. Vielleicht nur noch ein Satz, der nur ein bisschen nochmal die Standortbestimmung klar macht, die dieses Spiel bringt. Ne? Hop on, hop off, ne? Meinte ich ja, Spieltag 9 gegen 10, 15 Punkte gegen 14 Punkte. Wenn Werder das Ding gewinnt und dann 18 Punkte hätte, ja, dann teilt sich hinter uns in der Tabelle, macht
das Rote Meer
sich wirklich ein tiefer Graben, ja, oben und unten, ne? Ja. Hop on, gewinnen wir, schwimmen wir oben noch in der oberen Hälfte mit und halten dann noch irgendwie den Anschluss und hängen noch nicht mit einem Fuß in diesem Graben mit drin. Ja. Wenn wir verlieren, zieht Köln an uns vorbei, ja, und dann sind wir eher in der Gefahr, in diesem Sog nach unten, ja, gefangen zu sein. Also ja, extrem wichtiges Spiel und es wird ein geiles Spiel.
Ja, das glaube ich auch. Und der ist halt auch ein Auftakt jetzt, das hatten wir ja in der letzten Folge schon gesagt, für 4 noch ganz wichtige Spiele bis zu Weihnachten, ne?
Ja.
Und deswegen, das wäre total geil, wenn man da den Ton entsprechend setzen könnte. Ich kann noch kurz sagen, was ich bislang aufgeschnappt habe in Bezug auf Personal. Pressekonferenz, ja, ist ja final erst morgen, aber es sind alle fit mit der Ausnahme. Malatini hat sich wohl im Training der Ersatzspieler einen Muskelfaserriss zugezogen. Der war ja aber ehrlicherweise für die Startelf auch kein Faktor, sodass zumindest personell Stand jetzt alle an Bord wären.
Okay.
Frage an dich. Was macht da der Horst?
Also, wir werden gegen Köln zu Hause, da bin ich mir ziemlich sicher, nicht wieder mit 3/5er-Kette starten. Sondern wir werden mit einer 4er-Kette anfangen und auch, glaube ich, mit Änderungen in der Startelf.
Echt? Okay.
So, ja, ich glaube, wir wollen... Oder Horst will offenes Visier,
ja,
in dem Spiel, weil in diesem Fall die individuelle Klasse bei uns höher liegt als bei unserem Gegner. Wir spielen zu Hause, wir haben den Anspruch, wir haben in Leipzig gesehen, dass wir spielerisch uns was zutrauen dürfen. Und ich wette, Horst Steffen sagt... Bring it on.
Ja, also von der Marschroute kann ich dem folgen, aber ich bin sehr gespannt auf das, was du glaubst, was sich an der Startelf verändert.
Backhaus, Sugawara, Pieper, Koulibaly, Friedel.
Soweit bin ich auch, ja.
Lienen, Stay,
ja.
Schmied.
Ja, bin ich auch dabei.
Vorne Stoßstürmer Boni von Anfang an.
Mhm.
Rechts Gröll, links Bangula.
Ah, Bangula hatte ich wieder nicht auf dem Schirm. Nee, aber nee.
Das ist meine Startelf.
Ja, glaube ich nicht. Ich glaube, wir sehen exakt die Startelf vom letzten Wochenende.
Mit Puertas, ja, und...
Der nimmt Puertas nicht raus. Puertas war gut. Steffen hat ihn auch gelobt. Fritz hat ihn auch gelobt. Und er ist jemand, der Spieler belohnt. Das ist der Lerneffekt, den wir, finde ich zumindest, wo die Vermutung nahe liegt. Er hat top so behandelt. Nach dem,
okay.
So, also ich glaube, dass er Puertas für seine Leistung belohnen wird. Ich bin mir jetzt unsicher, was ein Bangula angeht, aber er hat es auch nochmal in einem anderen Kontext erwähnt. Er hat gesagt, warum soll ich Leute rausnehmen, nur weil jemand arriviert ist? Auch die Leistungsträger müssen verstehen, dass sie in der Trainingswoche zeigen müssen, dass sie es wollen.
So. Ja, aber es ist ja nicht so, dass die Spieler jetzt, die reinkamen in Leipzig, jetzt nicht auch geliefert hätten.
Ja.
Okay, aber dahinter steht ja die Frage, ne? Belohnt er die Spieler und ändert die Startelf nicht? Oder, und das ist eher meine Vermutung, ändert er oder richtet er das wieder nach dem Gegner aus? Und da ist ja jetzt zu Hause gegen Köln ein ganz andere Skills gefragt und eine andere Matchplan als auswärts in Leipzig. Aber dann bauen wir zusammen. Wenn du sagst, Startelf ändert sich, nicht, ja, glaubst du.
Genau.
Wie ist denn das dann von der Statik her? Wieder mit Grüll als Linksverteidiger?
Nee, sondern ich würde auch Viererkette vermuten und Grüll als klar offensiverer Part auf der linken Seite und Puertas eher sozusagen rechts ausgelagert, Schmiedi wieder auf der 10 und Top als Stoßstürmer im 16er. Und ich glaube halt, wenn du mit diesem Personal nur die Marschroute veränderst, wird Keke Top in einer idealen Welt auch ganz anders bedient werden vorne im 16er. Denn ich glaube, von der Spielveranlagung her ist Köln ein guter Gegner für Top. Ja, in diesem Setting, wie wir es in Leipzig gesehen haben, also Bälle rausprügeln und dann hoffen, dass Top es schafft, den Ball 10 Sekunden so abzuschirmen, dass 2-3 Leute nachrücken. Das wird, glaube ich, nicht passieren gegen Köln, da bin ich dann bei dir. Aber ich könnte mir halt gut vorstellen, dass Werder alleine gegen Köln schon deutlich stärker wieder über Flügel operiert, siehe Flankenzahl auch in Leipzig, und dann halt hoffentlich mal ein bisschen effektiver auch mit Blick auf Verwertung wird. Und dazu gehört für mich unter anderem eben auch Keke Top zu sagen, Alter, du musst endlich mal dahin gehen, wo es weh tut, auf die Neun, ja. Denn das haben wir bei ihm ja auch festgestellt, dass er ein ums andere Mal bei Angriffen über den Flügel eben nicht auf die Neuner-Position geht, sondern irgendwie am 16er lauert und dann kommt der Ball auf die Neuner-Position, da ist keiner. So.
Aber gerade das spricht für mich gegen Top und für Boniface. Ich fand auch in Leipzig hinten Bälle rausprügeln und dann soll Keke die irgendwie festmachen, habe ich jetzt gar nicht so beobachtet. Ich fand eigentlich dachte eigentlich, wir waren ja auch, also dass ja eigentlich da auch schon spielerische Lösungen gesucht wurden und gewollt waren, ne? Und deswegen ja auch Puertas mit dazu. Die Frage ist, kommt das nicht vielleicht doch eher Boni entgegen, weil wir zu Hause gegen Köln ja die unter Druck setzen wollen. Wir wollen nach vorne spielen, wir wollen, ne, die vor Probleme stellen. Wir wollen kombinieren in deren Hälfte. Und ob da nicht Boniface vielleicht zu Hause die bessere Wahl.
Vielleicht bin ich in der Argumentation sogar bei dir, aber nochmal, also es ist ja nicht, was wünschen wir uns, sondern was macht Steffen? Und Steffen hat sich in Leipzig für Top entschieden mit der Begründung, der hat unheimlich gut trainiert. Und im Gegenzug stehen jetzt Zeitungsberichte, in denen es heißt, auch Boniface könnte sich unter der Woche im Training aber mal ein bisschen mehr engagieren. Also das sind für mich Argumente, die eher dafür sprechen, dass sie weiter sagen, Boni kommt von der Bank, bis der im Training unter der Woche sich mal so reinhängt, dass er halt eben auch einen Startelf-Einsatz rechtfertigt. So, das kann möglicherweise sich nochmal verändern, wenn er in der 60. kommt und dann 2 Torvorlagen, 1 Tor macht, dass er dann im nächsten Spiel wieder von Anfang an ran darf. Aber ich sehe momentan, wenn ich dieser Argumentation folge, glaube ich, die Chancen größer, dass er nochmal mit Top versucht oder im Zweifelsfall auf jemanden wie einen Jinma setzt oder so. Das kommt dann auch auf die Trainingsleistung an. Aber lass es, also ich kann deiner Argumentation folgen. Ich glaube, dass Steffen es anders macht. Und jetzt stehen wir hier beide mit unterschiedlichen Aufstellungen. Das ist doch auch mal ganz schön.
Ja, das ist sogar sehr gut. Ja, interessant. Und das bringt mich da auch nochmal zum Grübeln. So, und dann denkst du Puertas dann so halb auf dem Flügel dann, weil
ja.
Schmied in der Mitte.
Ja, oder sie rotieren dann wieder, wie sie das am Anfang halt gerne und oft gemacht haben, ne? Was ich halt auch nicht für cool halte, aber er scheint ja nun aus irgendeinem Grund darauf zu setzen, dass Schmiedi irgendwie nochmal der Klotenplatz auf der 10.
Auch da, gut, dass du es nochmal ansprichst, ne? Da war ja auch, also gehen die Meinungen ja auch weit auseinander, Romano Schmied, ne?
Ja.
Irgendwie, was bringt er? Ich fand ihn in Leipzig ehrlich gesagt ziemlich gut sogar. Also ich fand, er hat eigentlich für den Job, den er machen sollte, hat er das okay gemacht. Und ich habe, wie gesagt, zitierte ja eben schon aus dieser Statistik, die meisten Torschussvorlagen, ne, in der Bundesliga, und sagte schon, Achtung, Kaminski, wichtiger Spieler da, der hat schon 19 Torschüsse aufgelegt. Weißt du, wer schon 27 aufgelegt hat? Romano Schmied, und ist damit in der Bundesliga die Nummer 2 hinter David Raum.
Ja, also du, ich wünsche mir,
ich wünsche mir von
Schmiedi einfach in der Rolle anders. Also es ist keine Frage, dass er in den Themenfeldern, die er beackern soll, im Auftrag von Horst Steffen wahrscheinlich seinen Job gut macht. Sonst würde Steffen ja auch nicht immer weiter an ihm festhalten. Ne, der sieht da ja durchaus was. Aber das hat bei mir halt nicht zuletzt auch etwas damit zu tun, dass ich gefühlt von einem Spieler in der Rolle, die Schmied bei Werder bekleidet, mir eigentlich noch viel mehr wünschen würde von dem, was Puertas jetzt zum Beispiel gegen Leipzig gezeigt hat. Also dieses sich aus einer Bedrängung befreien und dann einen Geistesblitz haben, ja. Also Leute auch zu Laufwegen zwingen, indem man Pässe spielt und so, ne?
Ja, hatte er natürlich auch ein paar Sachen drin, okay, ne? Wie gesagt, wollen wir das Fass jetzt nicht aufmachen, aber für Romano Schmied gilt ja umso mehr noch, dass jetzt dieses Heimspiel gegen Köln genau das Setting ist.
Wo er
gefragt ist, ja. Ne? Und wo es ihm obliegt, sozusagen da diese spielerische Note reinzubringen, um diesen Gegner auseinanderzuspielen, weil das muss unser Anspruch sein zu Hause gegen Köln, und ich wette, Horst hat den auch, und ich glaube auch Boniface ist der richtige Mann für vorne drin, weil der die beschäftigt, der immer zwei Verteidiger bindet, und halt auch der bessere Kombinationsspieler ist, gerade mit, ich glaube auch für Bangula ist das ein geiles Setting, ne, gegen Köln, die 1-gegen-1-Situation wird er da bekommen. Wir haben unterschiedlich, ist doch
genau, harren wir da Dinge, also nochmal, also auch bei Schmiedi, ne, das bedeutet ja nicht für mich, dass ich ihn raussetzen würde, ich sage bloß, weil der ist einfach zu wichtig für uns, aber ich sage bloß, ich fand ihn halt eben über die Flügel immer deutlich gefährlicher, weil er dort auf der anderen Seite einen Ticken mehr Freiraum hat und es irgendwann auch verinnerlicht hatte, wie er das Spiel auch über die Außen kontinuierlich gefährlich machen konnte. So, ja. Und ich glaube, dass er einfach immer noch in der Findungsphase in dieser zentralen Rolle ist. So.
Ja, und dass er natürlich auch darunter leidet, in Anführungszeichen, dass die Offensive drumherum auch noch nicht so richtig performt.
Ja.
Ne? So, wenn du Bundesliga-Spitze bist mit 27 aufgelegten Torschüssen für deine Kollegen, ja, dann machst du auf deiner Position erstmal sehr viel richtig, ja, weil das ist ein Monsterwert. So. Und wenn unsere Stürmer ein bisschen besser drauf wären und vielleicht 3-4 davon versenkt hätten, dann würde, ne, hätte er ja nicht 27 Torschussvorlagen und 2 Assists, sondern 27 und 8 Assists, und dann würde man schon ganz anders das sehen, vielleicht.
Ja,
ne? Aber wie gesagt.
Ja, ich bin da komplett bei dir, ne? Wir gucken beide auf dieselbe Medaille und sehen nur unterschiedliche Seiten. Denn auf der anderen Seite ist natürlich auch, er kommt in der Position, in der er da spielt, kommt er viel häufiger in vielversprechende Abschlusssituationen. Und da siehst du halt nochmal, wie er das nach wie vor nicht gut kann. Also gefährlich abschließen, ne?
Ja.
Er hat noch zu viele Dinger drin, wo er einfach wirklich, also mit ein bisschen mehr Abgewichstheit schon bei 4-5 Toren stünde. So.
Ja, bin ich auch komplett bei dir. Stellvertretend diese eine Szene, wo sie sich durchspielen in Leipzig, ne, und er sich dann so ein bisschen, er ist im 16er und sich dann so ein bisschen nach draußen drängen lässt.
Und mit
er
links
kriegt den Ball.
Ja,
er kriegt ihn zwar aufs Tor, aber du weißt halt auch, wenn du ihn da in die kurze Ecke, ne,
Kopf hoch auf Gulaschi, der muss nur die Hand hoch machen.
Richtig.
So. Anstatt irgendwie. Und
solche Situationen
gebe
ich dir völlig recht. Er hatte auch einen super Schuss aus 20 Metern irgendwie, den Gulaschi hält, aber der kommt halt auch in die Tormitte und so, ne? Das sieht halt alles irgendwie hübsch aus, aber. Ne? Okay, vielleicht widersprechen wir uns auch gar nicht, sondern das sind halt nur
mehrere
Aspekte.
Der Knoten muss nur
platzen.
Gilt für Schmiedi, gilt für Boni, gilt für Top.
So, und jetzt kürzen wir es ab und ich sage, der Knoten wird platzen. Ich sage, wir gewinnen das Spiel, Heimspiel gegen Köln mit 4-2.
Ja, okay. Da platzt ein Knoten, aber mit einem lauten Knall.
Ja, platzt er, und es wird ein richtig geiles Spiel, weil Köln auch mitspielt und auch, die werden auch ihre Chancen suchen, ne, und die können auch gut umschalten, und es wird wild und geil, glaube ich. Und ich sage Tor Boniface und Tor Romano Schmied, und ich lehne mich jetzt ganz weit aus dem Fenster und sage auch, Keke Top macht sein erstes Tor nach Einwechslung.
Okay, dann setze ich dem einfach noch einen oben drauf und ich sage 5-1. Ich habe keine Ahnung, wo das jetzt herkam. Und bevor ihr fragt, nein, ich trinke nicht während der Arbeit. aber ich glaube, ja, dass wir vielleicht mal wieder einen Abend erleben, wo einfach auch alles für uns läuft. So, das fände ich, oder was heißt ein Abend, einen Nachmittag, wo alles für uns läuft. Ich würde es mir ehrlicherweise wünschen, weil es halt eben dann auch nochmal vielleicht die Brust ein Stück weit breiter machen lässt für das Nordderby, was dann folgt.
Ich finde, es ist eine total geile Herausforderung. Das ist jetzt mehr als dornige Chance, ja, sag ich mal. So, weil das ist doch jetzt wirklich ein mega geiles Setting. Ja. 9-10. Beide Teams haben Bock auf Fußball, spielen attraktiv nach vorne, sind irgendwie dabei, sich zu finden, holen viel raus aus ihren Möglichkeiten. Und geiles Fußballsetting, so liebe ich's. Und es sind beides schöne Traditionen, tolle Traditionsvereine. Köln-Fans kommen reichlich mit und die mag ich auch grundsätzlich. Also ich hab da, freue mich drauf.
Preach it, Reverend Kuhlmann. Was könnte ich jetzt noch sagen? Das ist das perfekte Schlusswort für Folge 259 Under Construction. Und dann stellen wir mal die Barken auf und hoffen, dass dann am Samstag um 15:30 im Weserstadion es so kommt, wie wir hoffen. Optimalerweise noch eher so kommt, wie der Sieger das hofft, denn der hat Delululand-mäßig gleich auf den Kantersieg getippt. In diesem Sinne. Kommt gut durch den Rest der Woche. Meinen Süßen, wir schnacken off the mic sicherlich noch das ein oder andere Mal. Und ihr da draußen, haltet durch. Am Samstag fahren wir hoffentlich die nächsten 3 ein und dann hören wir uns schnell wieder, denn dann geht's in die Nordderby-Woche.
Yeah, under Köln-Struction.
Jawohl, Sir. Also ihr Lieben, macht's gut, bis dann, ciao.
Gute Woche, gutes Spiel, danke fürs Hören, ciao.